In Berlin wurde im vergangenen Sommer ein Landesantidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Das erste Bundesland soweit mit einem solchen Gesetz. In dem Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Regierung hier in Thüringen vom vergangenen Jahr steht drin, dass es auch ein Landesantidiskriminierungsgesetz für Thüringen erarbeitet werden soll. Unabhängig davon, wie weit jetzt dieser Entwurf ist oder die Arbeit an dem Landesantidiskriminierungsgesetz hier für Thüringen, habe ich mir so die Frage gestellt. Es gibt ja das Grundgesetz und da gibt es Artikel 3, insbesondere Absatz 3, der ja gewährleistet, dass Individuen vor dem Staat ja verfassungsrechtlich geschützt werden. Und seit 2006 gibt es ja auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was sich ja auch gegen private Akteurinnen und Akteure richtet. Das heißt auch der Schutz von Individuen vor Vermieterinnen, vor Arbeitgeberinnen und so weiter. Welche Lücken soll oder kann denn ein Landesantidiskriminierungsgesetz jetzt nun schließen?
Ja, es geht, glaube ich, nicht sozusagen um eine Regelungslücke, als vielmehr um eine Vollzugslücke. Das Grundgesetz ist ja da ganz eindeutig und der Artikel 1 Absatz 3 sagt ja auch, dass das Grundgesetz für alle Staatsbediensteten unmittelbar geltendes Recht ist. Aber das Problem ist der Vollzug des Grundgesetzes. Es gibt ein Gericht, das das Grundgesetz sozusagen durchführen kann. Das ist das Bundesverfassungsgericht. Und im Bundesverfassungsgericht gibt es natürlich jetzt auch die Möglichkeit, eine Verfassungsbeschwerde anzubringen. Aber die ist eben nur möglich, nachdem der Rechtsweg komplett ausgeschöpft ist. Also der ordentliche Rechtsweg oder der Rechtsweg auch im Arbeitsrecht oder im Verwaltungsrecht, je nachdem, worum es gerade geht. Und vorher wird das Verfassungsgericht nicht tätig werden können, auch aus naheliegenden Gründen. Also ein Gericht sozusagen für 80 oder 82 Millionen, die sich sozusagen in ihren individuellen Rechten verletzt sehen, die im Grundgesetz stehen. Das könnte schon ein bisschen schwierig werden. Also das ist der Hintergrund. Es geht also sozusagen um den Vollzug. Natürlich wird der Artikel 3 Grundgesetz auch subsidiär angewendet. Das heißt, er ist in anderen Gesetzen umgesetzt. Das Antidiskriminierungsgesetz haben Sie bereits genannt. Entschuldigung, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ich sage aber richtigerweise Antidiskriminierungsgesetz, weil es ist eigentlich kein allgemeines, das heißt allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Aber es ist, wenn man in den Inhalt hineinschaut, es ist ein Antidiskriminierungsgesetz. Und diese subsidiäre Anwendung des Grundgesetzes erfolgt natürlich auch in der alltäglichen Rechtsprechung der Gerichte dort, wo Gesetze anzuwenden und bestimmte Rechtsbegriffe auszulegen sind und so weiter und so fort. Das muss alles immer verfassungskonform und damit also auch grundgerechtskonform erfolgen. Aber wir haben eben diesen unmittelbaren justiziellen Zugriff in Fällen von Diskriminierung eben tatsächlich im Moment nur im Arbeitsrecht, im Zivilrecht, im Bereich von Massengeschäften, also Hotel, Gaststätten und so weiter, Vermietung auch, Vermietung von größeren Vermietern, wenn die mehr als 50 Wohnungen vermieten, und im Versicherungswesen. Ansonsten haben wir das eben nicht. Gerade im öffentlichen Bereich, im unmittelbaren Verhältnis von Staat und Bürgern, aktualisiert sich dieses Thema immer wieder. Ja? Weil ja hier ein ganz besonders erkennbares Machtgefälle auch zwischen den handelnden Akteuren vorhanden ist und hier sozusagen für den Bürger, die Bürgerin, besonderer Schutzmechanismus geschaffen werden muss. Ne?
Sie haben jetzt als ein Beispiel ja jetzt auch schon das Arbeitsrecht genannt, wo eben ja gegen Diskriminierung vorgegangen werden kann, gesetzlich gegen Diskriminierung vorgegangen werden kann. Aber mir fallen so ganz viele Bereiche ein, ob das jetzt nun im Zusammenhang mit der Polizei ist, ob das im Bildungsbereich ist, Stichwort Racial Profiling oder eben auch im Bildungsbereich so Empfehlungen für Kinder nicht deutscher, in Anführungsstrichen, Familien, für weiterführende Schulen. Das sind alles Erfahrungen, in dem Fall dann meistens rassistische Diskriminierungserfahrungen, von denen ja Menschen schon seit Jahren, nicht erst seit den letzten Monaten, sondern seit Jahren berichten. Das heißt, das Thema ist gar nicht so neu, die Problematik, die Herausforderung ist nicht neu. Warum gibt es denn erst jetzt mit dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz überhaupt ein erstes Gesetz? Und ja, auch in Thüringen wird sich jetzt erst ja zögerlich damit auseinandergesetzt. Warum dauerte das so lange, obwohl diese Probleme, ob jetzt so ein rassistische, sexistische sexistische Diskriminierung eben auch durch Behörden und staatliche Institutionen nicht neu ist. Warum gibt es das erst jetzt?
Ja, also wenn man es ganz salopp sagen möchte, könnte man natürlich sagen, weil derjenige, von dem die Diskriminierung ausgeht, vielleicht auch nicht das unbedingte Interesse hat, etwas dagegen zu tun. Das Interesse steht auf der anderen Seite und die andere Seite muss sich erst sozusagen teilweise in langen Kämpfen erst sozusagen in eine Position bringen, in der sie Rechte artikulieren und dann gegebenenfalls auch durchsetzen kann. Wenn wir uns die Geschichte da anschauen, ist es eben so, dass es bei diesen Diskriminierungsfragen eben auch, ich sage das mal einfach so, um Dinge geht, die im öffentlichen Bewusstsein oder bei den Bedürfnissen der Menschen mitunter nicht an erster Stelle stehen. Ja, also wir haben in Bereichen des Umweltschutzes, des Verbraucherschutzes und so weiter, haben wir eine viel stärkere Machtbasis auch, kommunikative Machtbasis in der Bevölkerung als beispielsweise zu dem Thema rassistische Diskriminierung und Ähnliches. Es wird ein sehr, sehr langer, sehr, sehr zäher Prozess sein und es muss immer Menschen geben, die das irgendwie vorwärts schieben und bestimmte politische Konstellationen, wie sie jetzt in Berlin gerade vorhanden sind oder jetzt vielleicht auch in Thüringen, können da natürlich hilfreich sein in solchen Fällen, ne? Ist klar. Ansonsten ist das so, ich will es mal ganz kurz sagen, also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von 2006, das ist ja eine Umsetzung von mehreren EU-Richtlinien. Die Bundesrepublik war da auch in der Vergangenheit sehr, sehr zögerlich bei der Umsetzung dieser Geschichten. Musste immer wieder gedrängt werden und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz musste auch mehrfach korrigiert werden, bis es sozusagen den europarechtlichen Vorgaben entsprach. Ne? Das ist also nicht so, dass man sagen kann, dort ist alles gut gelaufen und warum läuft das jetzt hier im öffentlichen Bereich nicht? Und im öffentlich-rechtlichen Bereich gibt es eben diese europarechtlichen Vorgaben in der Form nicht. Und deswegen gibt es auch nicht so diesen Handlungsdruck auf die Politik oder die Gesetzgebung. Hm?
Eine Sache, die mir nicht ganz klar ist, die ich mir nur so in Ansätzen erklären kann, ist die Sache, warum es überhaupt ja föderal organisiert ist, solche Antidiskriminierungsgesetze. Klar, Polizei und auch Bildung, das sind Sachen, die halt eben nicht auf Bundesebene, sondern jeweils auf Länderebene organisiert und politisch gehandhabt werden. Deswegen ja, liegt es so ein bisschen für mich nahe, dass natürlich auch ein Landesantidiskriminierungsgesetz, was solche Behörden mit einschließt, auf Landesebene organisiert ist und angesiedelt ist. Aber es gibt ja auch ja, Fälle, wo man sich dann fragt, dass über Landesgrenzen hinweg Dinge passieren. Weiß ich, wenn ich als Thüringerin in Bayern unterwegs bin, was würde das dann auf einmal bedeuten? Und ja, auch bestimmte Dinge sowieso bundesweit oder einen bundesweiten Charakter haben. Dann stellt sich mir so die Frage, warum ist es überhaupt auf Landesebene organisiert und nicht auf Bundesebene?
Ja, Sie haben mir die Antwort teilweise schon gegeben. Das ist eben sozusagen Föderalismus, dass man das sozusagen jedes Mal abwarten sollte, bis der Letzte dann auch bereit ist oder das letzte Bundesland dann auch bereit ist, eine entsprechende gesetzgeberische Initiative zu ergreifen. Das wäre vielleicht auch nicht sinnvoll. Ansonsten haben Sie vielleicht mitbekommen in der öffentlichen Diskussion, dass ja nachdem das Berliner Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet war, ein Riesengeschrei bundesweit eigentlich zu hören war, aus den Innenministerien und aus den Polizeidirektionen, die beispielsweise sagten, wir werden jetzt unsere Beamten nicht mehr zu Einsätzen nach Berlin schicken, weil sie dann damit rechnen müssten, dass gegen sie vorgegangen würde. Das hat der Berliner Senat dann eigentlich auch sehr, sehr schnell versucht, beruhigend zurückzuweisen, dem also in Artikel 3 des Berliner, Entschuldigung, in Paragraphen 3 des Berliner Antidiskriminierungsgesetzes steht eben, dieses Gesetz gilt für die Berliner Verwaltung. Ja, also weder können also Menschen aus Thüringen in Bayern auf der Basis eines eventuellen Thüringer Gesetzes klagen, noch können Menschen aus, sagen wir, Beamte aus Bayern, sagen wir Polizeibeamte, die hier Dienst tun, im Wege der Amtshilfe, der Vollstreckungshilfe, wie auch immer, Dienst tun in Thüringen, nach diesem Gesetz belangt werden. Das ist der Preis. Das ist der Preis auch des Föderalismus.
Sie haben jetzt gerade schon die Reaktion der verschiedenen Landesinnenministerien angesprochen. Und es ist auch so mein Eindruck, dass gerade nach der Verabschiedung des Berliner Landesantidiskriminierungsgesetzes so sich die mediale und auch die politische Debatte rundherum auch auf das polizeiliche Handeln und die Polizei reduziert wurde. Wie ist denn das zu erklären? Haben Sie da Antworten darauf? Und vor allen Dingen auch, welche Folge hat denn eine derartige Verkürzung lediglich auf die Polizei? Ich meine, also ein Landesantidiskriminierungsgesetz umfasst viele, viele andere Bereiche. Was hat es zur Folge und wo kommt es her, dass es halt eben auf das polizeiliche Handeln so ja stark fokussiert wurde?
Naja, erstens, die Kritiker dieses Gesetzes vermuten zunächst natürlich erstmal, dass das Gesetz vor allem gegen Polizeibeamte, Beamtinnen zur Anwendung kommen könnte. Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, das ist ja eigentlich erstmal noch offen. Das könnte ja auch Lehrerinnen und Lehrer betreffen. Das könnte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Behörden betreffen, Jobcenter, Arbeitsagenturen und so weiter und so fort. Das war Sozialämtern, Ausländerbehörden. Das darf man mal alles nicht vergessen, dass das ja auch in Betracht kommen könnte. Also das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr spontane Reaktion. Deswegen, weil der Rassismusvorwurf, wenn er in der Öffentlichkeit artikuliert wird, doch meist gegenüber Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten artikuliert wird. Also damit sehe ich das zusammenhängend. Ansonsten ist es natürlich so, dass jedes Mal, wenn ein Gesetz etwas ändert und Bürgerinnen und Bürgern mehr Rechte gibt oder beispielsweise Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Verbraucherinnen, Verbrauchern, dass dann eigentlich jedes Mal das Geschrei erstmal sehr, sehr groß ist und mindestens wird gerufen, dass das also jetzt einen riesen bürokratischen Aufwand bedeuten würde oder dass jetzt mit einer Klageflut zu rechnen ist. Das war auch beim Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz so. Da hat man also prognostiziert, dass es dann eine riesen Klageflut geben wird. Natürlich gab es ein paar nur mäßig begabte Jurastudenten und ein paar vermutlich unterbeschäftigte Anwälte, die da versucht haben, das sozusagen dieses Gesetz zu missbrauchen, was die Gerichte aber sehr, sehr schnell zurückgewiesen haben. Aber hier in dem konkreten Fall ist es ja so, dass ja auch noch ein gewisses Prozessrisiko verbunden ist. Das heißt, die Verfahren würden vor ordentlichen Gerichten, das heißt vor Zivilgerichten stattfinden und die sind ja nicht kostenfrei. Also das überlegt man sich ja vorher, ob man da jemanden verklagt oder nicht, weil das ist mal schnell ein mittlerer dreistelliger Betrag, fällt da schnell mal an Gerichtskosten an. Und im Übrigen ist es so, dass zumindest das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz ja eben ausdrücklich Schadensersatzforderungen ausschließt, wenn, in Paragraphen 8 steht es dort, wenn, ich zitiere das mal, die anspruchsberechtigte Person vorsätzlich oder fahrlässig es unterlassen hat, den Schaden durch Einlegen eines Rechtsbehelfs abzuwenden. Das heißt, ein Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt beispielsweise würde immer erst vorgehen. Was natürlich da schwer mit abgedeckt ist, mit dem geltenden Recht im Moment, ist natürlich diskriminierendes Verhalten im sogenannten schlichten Verwaltungshandeln. Also im Verwaltungshandeln, wo es also nicht zum Verwaltungsakt kommt. Und da ist so ein Antidiskriminierungsgesetz natürlich hilfreich, weil in dem schlichten Verwaltungshandeln habe ich eigentlich kaum rechtliche Möglichkeiten dagegen vorzugehen, wenn ich da diskriminiert werde nach gegenwärtiger Rechtslage.
Ein Landesantidiskriminierungsgesetz richtet sich ja gegen diskriminierendes Handeln von staatlichen Behörden, also Polizeibildung, aber auch eben Justiz und halt gerichtliche Urteile. Es sind dann aber eben genau jene staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel eben Gerichte, die dann eben auf Grundlage eines staatlichen Steuerelements, wie es ein Gesetz ist, ja entscheiden, ob Diskriminierung stattgefunden hat oder nicht. Beißt sich da die Katze nicht so ein bisschen in den Schwanz?
Na, also erstens glaube ich nicht oder kann das ausschließen, besser gesagt, dass das Gesetz gegen rechtskräftige Entscheidungen von Gerichten anzuwenden ist. Sondern da wird nach wie vor der normale Rechtsweg eröffnet sein. Das heißt, wenn ich ein Urteil habe, mit dem ich nicht einverstanden bin, weil ich der Meinung bin, dass dort das, was ich gesagt habe, auf diskriminierende Art und Weise nicht gehörig Berücksichtigung gefunden hat und so weiter und so fort, dass man das vielleicht, also macht das aus ganz konkreten praktischen Anschauungen heraus, bringe ich die Beispiele, dass der Richter also einem ausländischen Verfahrensbeteiligten weniger Glauben schenkt als einem inländischen oder so. Wenn man diesen Eindruck hat, dann muss man sozusagen Rechtsmittel einlegen, dann wird es nicht über das Antidiskriminierungsgesetz laufen. Ansonsten ist es so, dass diese Kontrolle, diese Selbstkontrolle sozusagen, die Sie ja für problematisch halten, also der Verwaltung, dass die zunächst erstmal ein ganz normaler Vorgang ist. Bei jedem Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt passiert das. Man legt den Widerspruch ein bei der Behörde, die die Entscheidung erlassen hat, und die kontrolliert erstmal sozusagen sich selber. Sie überprüft erstmal selbst ihre Entscheidung. Und das finde ich auch hier richtig und angemessen, weil Diskriminierung ist ja nicht notwendigerweise eine vorsätzliche Handlung. Diskriminierung kann ja auch unter der Hand passieren aufgrund von irgendwelchen Einstellungen, die wir in uns haben und die wir uns gar nicht recht bewusst machen. Und jemand von außen sagt uns vielleicht erstmal, ey, denk mal bitte darüber nach, was du jetzt gerade gesagt hast oder was du jetzt gerade getan hast. Und diese Möglichkeit, darüber nachzudenken, wird man Behörden zubilligen müssen, oder Menschen, die in Behörden beschäftigt sind, so zubilligen müssen, wie allen anderen Menschen auch. Also das ist erstmal normal, dass man das nachprüft. Und ansonsten gibt es ja eben noch, und das ist ja ein weiteres Anliegen dieses Gesetzes, gibt es ja eben noch das Prinzip der Gewaltenteilung. Das heißt, die Kontrolle von Verwaltungshandeln durch Gerichte. Darum geht es ja. Also insofern finde ich das schon in Ordnung. Also ich sehe das auch als nicht problematisch an.
Sie haben jetzt gerade eben als Beispiel schon mal angebracht, wenn es so um Schadensersatzansprüche geht, die durch das Landesantidiskriminierungsgesetz, in dem Fall ja in Berlin, erhoben werden können oder ja juristisch festgelegt werden können. Wie kann ich mir das denn aber ganz konkret in der Praxis vorstellen? In welchen Bereichen würde denn so ein Landesantidiskriminierungsgesetz Anwendung finden? Beziehungsweise wie kann ich mir das vorstellen, wenn eine Person sich diskriminiert fühlt, ob von Polizei oder eben von der Behörde, eben aufgrund von verschiedenen Merkmalen, ob das jetzt nun die Hautfarbe ist, der Name, meine sexuelle Orientierung, mein Geschlecht. Wie kann ich mir ganz praktisch vorstellen, wer klagt da eigentlich gegen wen? Was ist das Ziel einer solchen Klage? Wie sieht das in der Praxis aus?
In dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz geht es schwerpunktmäßig um Schadensersatz und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz eigentlich auch. Das Problem ist hier, also die Ausnahme ist diese im Berliner Gesetz vorgesehene Verbandsklage, wo es nicht um Schadensersatz geht, sondern um eine Feststellungsklage, Feststellung darauf, dass diskriminierendes Handeln vorlag. Aber das ist ein anderes Thema. Der normale Bürger, die normale Bürgerin, normal in Anführungsstrichen gesetzt, der also der Meinung ist, diskriminiert worden zu sein aufgrund dieser Merkmale, die Sie gerade genannt haben, beziehungsweise der Merkmale, die das Gesetz nennt, hätte jetzt also die Möglichkeit, erstens natürlich im Wege der normalen Rechtsverfolgung, Stichwort Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt, Stichwort Klage, dagegen vorzugehen. Wenn das nicht möglich ist, dann und nur dann würde sozusagen subsidiär dieses Landesantidiskriminierungsgesetz des Berliner dann greifen. Dann wäre zuständig ein Zivilgericht, also die sprechen da also tatsächlich von der ordentlichen Gerichtsbarkeit, das heißt, das wären die Zivilgerichte, die Amtsgerichte, und dort würde man einen Antrag auf Schadensersatz stellen müssen. Und hier ist sozusagen der Punkt, sowohl im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz als auch hier im Landesantidiskriminierungsgesetz, dass es hier andere Beweislastregelungen gibt als im normalen Zivilverfahren, nämlich sozusagen eine erleichterte Beweisführung durch den sogenannten Anscheinsbeweis. Das heißt also, der Betroffene muss also Dinge vortragen, die ganz überwiegend zu dem Schluss führen, dass eine Diskriminierung vorliegen könnte. Und derjenige, gegen den das gerichtet ist, der müsste dann also im Gegenzug darlegen, dass er nicht diskriminiert hat, beispielsweise, dass die Ungleichbehandlung, die er praktiziert hat, durch sachliche Gründe gerechtfertigt war. Ja, Beispiel ist, es werden vor dem Bahnhof in Erfurt alle Menschen mit schwarzer Hautfarbe kontrolliert. Und das sieht so aus, als ob das diskriminierend ist. Die Polizei sagt aber, wir haben gerade über Polizeifunk einen Einbruch gemeldet bekommen. Nach der Täterbeschreibung handelt es sich um einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und wir haben jetzt also hier kontrolliert bei Menschen mit schwarzer Hautfarbe, ob sie Diebesgut bei sich führen oder so. Dann wäre sozusagen die Ungleichbehandlung, dass nur Menschen mit schwarzer Hautfarbe kontrolliert wurden, gerechtfertigt. Also so würde das funktionieren dann beispielsweise oder funktionieren können. Ja, der springende Punkt ist der Schaden nach deutschem Recht. Hier geht es eigentlich immer nur um einen Vermögensschaden und der wird in vielen Fällen schwer nachzuweisen sein. Natürlich beispielsweise, wenn man aus dem Zug herausgeholt wurde, beispielsweise, ne, und dadurch jetzt also ein neues Ticket sich kaufen muss, einen wichtigen Termin verpasst hat und damit Vermögensschäden im Zusammenhang stehen, kann man diesen Vermögensschaden geltend machen. Aber es kann hier auch in diesem Falle nach dem Berliner Gesetz und auch nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ein sogenannter immaterieller Schaden geltend gemacht werden. Und da sagt das Gesetz eben, dass da eine angemessene Entschädigung in Geld verlangt werden kann. Und das muss dann natürlich eine Rechtspraxis sozusagen erst entwickeln, was da in diesem Zusammenhang angemessen wäre. Im Arbeitsrecht ist das relativ einfach. Da kann man sich an dem Gehalt orientieren, das man eben bekommen hätte, wenn man die Stelle bekommen hat. Aber außerhalb dessen muss das die Rechtsprechung sozusagen entwickeln, was da angemessen wäre.
Sie haben eben gerade schon die Verbandsklagen angesprochen, die ja auch im Land dieses Antidiskriminierungsgesetz in Berlin mit vorgesehen oder möglich sind. Was genau sind diese Verbandsklagen?
Die Verbandsklage können Verbände einreichen, A, wenn das im Gesetz vorgesehen ist. Das ist im Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz vorgesehen. Und B, wenn sie als berechtigter Verband festgestellt worden sind. Nach meiner Information ist das in Berlin bis jetzt genau einer, nämlich das Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung, BUG. Zumindest ist das, was ich gefunden habe. Also Sie können ja auch nochmal recherchieren. Aber das ist der einzige Verband. Die könnten jetzt also eine Verbandsklage, sie sind dann also klageberechtigt, sie sind dann anerkannt worden vom Land Berlin als klageberechtigt. Und sie können jetzt also eine Klage auf Feststellung erheben, dass eine Diskriminierung gegen eine Person oder gegen mehrere Personen stattgefunden hat. Nach dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz darf das frühestens nach 3 Monaten erfolgen, weil das ist ja unabhängig von der Person, die tatsächlich diskriminiert wurde. Die muss jetzt erstmal die Möglichkeit haben, ihre Rechte selber zu verfolgen. Und die Klage darf auch nicht erhoben werden, wenn der diskriminierende Tatbestand sozusagen bereits bereinigt wurde, beseitigt wurde. Die Verbandsklage, auch damit tut sich also das deutsche Recht sehr, sehr schwer. Und sie ist hier möglich, aber sie wird relativ selten anders als beispielsweise eben dem Verbraucherschutz, wo sie gang und gäbe ist, wird sie relativ selten, ist meine Prognose, zur Anwendung kommen. Der Vorteil ist, dass man natürlich mit einer Verbandsklage mehr Öffentlichkeit erlangen kann und dass natürlich auch das Prozessrisiko vom Einzelnen weggenommen ist. Dass der Einzelne also jetzt nicht sein Anliegen im Klageweg verfolgt und demzufolge auch kein Prozessrisiko eben hat. Also das Risiko, die Kosten des Verbands tragen zu müssen, wenn es verliert.
Vielleicht als Abschlussfrage, die Möglichkeit, rechtlich gegen Diskriminierung vorzugehen, das heißt vor ein Gericht zu gehen, ist ja das eine. Das reicht aber sicherlich nicht aus, um behördliche und auch institutionelle Diskriminierung in Zukunft zu verhindern oder vielleicht gar abzuschaffen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht neben eben dieser rechtlichen Möglichkeit oder der Möglichkeit, vor Gericht zu gehen, um Diskriminierung anzuklagen, auch noch notwendig in Verbindung mit einem solchen Antidiskriminierungsgesetz?
Die öffentliche Skandalisierung von Diskriminierung, insbesondere auch von rassistischer Diskriminierung, ist immer unabdingbar. Das kann kein Gesetz auffangen, kein Gesetz kompensieren, was dadurch erreicht werden kann. Darüber hinaus sollte es aber eben auch vielleicht so etwas geben wie eine Schlichtungsstelle, Ombudsstelle oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Denn ich habe es ja schon angedeutet, Diskriminierung erfolgt in unserer Gesellschaft nicht nur sozusagen vorsätzlich in herabwürdigender Absicht, sondern Diskriminierung erfolgt in unserer Gesellschaft sehr, sehr häufig auch dadurch, dass sich bestimmte Verhaltensmuster in diese Mehrheitsgesellschaft eingeschliffen haben, die wir uns teilweise gar nicht bewusst machen. Und es wäre für mich eine sehr, sehr gute Idee, solche Stellen zu schaffen, bei denen also auch Behördenmitarbeiterinnen, Behördenmitarbeiter ganz sozusagen frei über ihr Problem sprechen können, ganz frei eben auch Informationen zum Thema Diskriminierung, zum Thema Rassismus auch entgegennehmen können, mit der Chance, sie dann eben für sich auch verarbeiten zu können. Es ist einerseits wirklich wichtig, dass das Thema Diskriminierung, vor allen Dingen auch rassistische Diskriminierung, Antisemitismus und so weiter und so fort, dass das endlich jetzt mal in gehöriger Weise in unserer Gesellschaft thematisiert und skandalisiert wird. Das halte ich also für ganz, ganz wichtig. Andererseits müssen wir eben wirklich auch dem Fakt ins Auge sehen, dass nicht jeder, der sich rassistisch äußert beispielsweise, auch ein Rassist ist. Wie gesagt, also das sind Verhaltensmuster in uns drin. Wie schnell sagt man mal, ja, die Russen sind eben so oder die Italiener oder in Afrika wird es eben so gemacht. Das Bewusstsein dafür zu schärfen, was mit dieser Sprache passiert oder durch diese Sprache passiert, das ist für mich vielleicht auch noch wichtiger, als irgendwie eine Schadensersatzklage durchzukriegen.